Herzlich willkommen zu unserer fünften Feierabend-Inspiration. Mein Name ist Pauline Tillmann. Ich bin Chefredakteurin und Gründerin des digitalen Magazins Deine Korrespondentin. Und ich begrüße euch heute zu einer Reihe, die insgesamt 6 Teile beinhaltet. Und wir machen das zusammen mit den Riff-Reportern und mit dem Journalistinnenbund. Und die heutige Session ist die vorletzte Session. Das heißt, es gibt noch eine weitere Ende November, Anfang Dezember. Und unsere Gästin ist heute Bascha Mika. Und die Moderation übernimmt dankenswert Angelika Knob vom Journalistinnenbund. Dafür bedanke ich mich jetzt schon mal ganz herzlich. Und noch der Hinweis, dass wir die Session aufzeichnen und danach als Podcast hochladen, also nur die Audiospur, nicht das Video. Und nach den 60 Minuten findet wie immer ein Speed-Networking statt. Das heißt, ich werde euch matchen mit ganz wildfremden Menschen, Frauen und Männern, je nachdem, wer heute im Publikum dabei ist. Und dann werdet ihr hoffentlich auf neue, kluge Gedanken kommen und über den Tellerrand hinausblicken. Und jetzt höre ich auch schon auf zu quatschen und übergebe das Wort an Angelika Knob und Bascha Mika. Viel Spaß!
Vielen Dank, liebe Pauline, dass du das wieder möglich gemacht hast mit deiner großen Energie, dieses wunderschöne Zusammentreffen, was wir hier haben. Und ja, zu mir 2 Worte, Journalistin, Dozentin und eben vom Journalistinnenbund. Und wir freuen uns sehr über diese Kooperation. Und jetzt freue ich mich ganz doll auf Bascha Mika. Wir haben eine Woche lang gewartet, weil es letzte Woche krankheitsbedingt ausfallen musste. Und bevor ich noch etwas über diese wundervolle Frau erzähle, mit der wir uns heute unterhalten, ganz kurz eine Frage. Haben Sie einen Hustenbonbon im Mund?
Nein. Ich meine, ich will doch nicht klingen, als hätte ich eine heiße Kartoffel im Mund. Und das ist zwischen Hustenbonbon und Kartoffel ist da nicht so ein großer Unterschied.
Nein, bei mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass es mindestens 2 Videos gab, wo das der Fall ist und Sie sich dafür entschuldigen. Die Frage ist, muten Sie Ihrer Stimme manchmal zu viel zu oder macht es so viel Mühe, sie immer wieder zu erheben?
Nö, eigentlich nicht. Also auf meine Stimme kann ich mich normalerweise verlassen, außer wenn die Erkältungsviren drauf sitzen.
Genau, Bascha Mika ist seit einem Jahr in Rente. Als Chefredakteurin turnusgemäß 66 muss man zurücktreten. Von der Frankfurter Rundschau. Und Sie haben aber gesagt, Neugier und Erklärstreben lässt sich nicht einfach abschalten. Das heißt, das ist eher ein Unruhestand. Das ist auch kein Wunder nach so einem Leben. Sie waren 11 Jahre lang Chefredakteurin der Taz, 6 Jahre lang der Frankfurter Rundschau. Sie haben den Studiengang Kulturjournalismus an der Uni der Künste der Berlin aufgebaut, sind immer noch honorar Professorin, haben den auch geleitet, haben 2 sehr bekannte Bücher geschrieben. Das eine ist Die Feigheit der Frauen und das andere ist Mutprobe, Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden. Sie haben viele Auszeichnungen für ihr Lebenswerk bekommen. Das kommt einher damit. Unter anderem hat der Journalist
von euch,
genau, hat auch die Hedwig-Dohm-Medaille, die Hedwig-Dohm-Urkunde, muss ich sagen, Entschuldigung, verliehen. Und es gibt also viel zu reden und mich hat vor allen Dingen, haben diese Buchtitel fasziniert, zwischen Feigheit und Mut. Und deswegen denke ich, dass wir vielleicht die erste halbe Stunde, wo wir uns unterhalten und anschließend dann die Fragen aufnehmen, ein bisschen in diesem Spannungsfeld uns bewegen zwischen Feigheit und Mut und allem, was so dazwischen liegt. Ich fange mit der aktuellen Politik an. Angela Merkel geht jetzt auch in Rente. Und sie hat sich auf den letzten Metern als Feministin bekannt. Ist es feige gewesen, das vorher nicht zu tun, oder ist es fast eher feige, das jetzt zu tun, wo es so angesagt ist?
Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, man kann ja nicht sagen, dass Angela Merkel eine Frauenversteherin war. Eher im Gegenteil, wenn man sich überlegt, was für eine grauenhafte Frauenministerin sie mal ins Amt gehievt hat, nämlich Frau Schröder, die jahrelang gar nichts getan hat, im Gegenteil der Sache der Frauen eher geschadet hat. Auf der anderen Seite hat Angela Merkel natürlich aber auch Frauen durchaus in hohen politischen Positionen gefördert und dafür gesorgt, dass sie auch ihren Raum bekommen haben. Also ich glaube schon, dass sie ein Bewusstsein hat als Frau, und auch ein Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist, dass Frauen in allen Bereichen von Politik und Gesellschaft vorkommen und jede Möglichkeit haben, aufzusteigen, dass sie sich aber sozusagen unter der Überschrift, ich bin ja Kanzlerin aller Deutschen, permanent zurückgenommen hat. Und das ist schon auch ein Stück Feigheit, weil ich glaube, sie hätte, wenn es ihr ein wirkliches Anliegen gewesen wäre, hätte sie auch mehr für immerhin den größeren Teil der Bevölkerung tun können. Zumal sie ja selbst, wir denken nur mal an die Diskussion über ihre Haare, ne? Zumal sie ja selbst mitbekommen hat, wie viel an Druck, an nicht ihr nicht zutrauen wollen und ähnlichen Sachen sie nur deswegen erlebt hat, weil sie eine Frau ist. Ich meine, ihr Beiname Kohls Mädchen zu Beginn, wo alle dachten, was will die denn als Parteivorsitzende und dann, was will die denn als Kanzlerkandidatin? Und dann dachten die CDU-Kerle, selbst als sie Kanzlerin wurde, immer noch, sie ist eigentlich nur eine Übergangskandidatin. So wie eine Trümmerfrau, die erstmal dafür sorgen musste, dass die CDU wieder Fuß fasst nach der Spendenaffäre.
Die Übergangsphase hat 16 Jahre gedauert. Sie war damals die erste Kanzlerkandidatin. Dieses Mal hatten wir wieder eine Kanzlerkandidatin. Was war eigentlich, glauben Sie, mutiger? Damals als überhaupt erste Frau und für die CDU anzutreten oder heute Annalena Baerbock?
Also ich denke auf jeden Fall Angela Merkel, denn es ist immer ausgesprochen schwer, sich gegen eine ganze Phalanx von deutschen Kanzlern zu behaupten und sich hinzustellen und zu sagen, ich kann's, obwohl ich eine Frau bin. Allerdings, Annalena Baerbock hat ja in der Richtung auch einen ganz anderen Anspruch und sie ist auch ein ganz anderer Typus. Wobei man auch sagen muss, als Angela Merkel angetreten ist, als sie noch Parteivorsitzende war, als sie Kanzlerin wurde, da hat sie sich weniger androgyn gegeben als später. Also später hatte man ja das Gefühl, also sagen wir mal so in den letzten 14 Jahren, dass sie sich auch als Frau eine Uniform und eine Maske zulegt, um eben durch ihr Geschlecht nicht angreifbar zu sein. Und Annalena Baerbock spielt ihre Weiblichkeit ganz offensiv aus, was ich toll finde. Und dazu braucht es auch Mut. Aber überhaupt anzutreten, ist heute in der Republik immer noch nicht einfach, aber einfacher als damals.
Mhm. Jagoda Marinic hat im Interview mit dem Freitag gesagt, und dabei hat sie zitiert, Frauen fühlen sich von Annalena Baerbock bedroht, und zwar diese Frauen, die die Mutterschaft über den Beruf stellen, weil da kommt eine Frau, die 10 Jahre jünger ist als damals Angela Merkel mit 2 Kindern und sagt, ich will das trotzdem machen. Und sie hat aus dem Buch Die Feigheit der Frauen zitiert und hat gesagt, das ist die Komplizenschaft mit dem männlichen System. Sehen Sie das auch so?
Dieses sich bedroht fühlen, meinen Sie, ist die Komplizenschaft?
Ja, ja, genau. Ja. Also hier ist ja ziemlich zugesetzt worden im Wahlkampf. Gut, das kommt mit dem Wahlkampf einher. Aber viele sagen, das ist besonders deswegen passiert, weil sie eine Frau ist und weil sie jung ist, weil sie Kinder hat, weil sie ihr Frausein nicht verleugnet. Und das kommt nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen.
Ganz sicher. Also ich meine, Annalena Baerbock hat echt viel Mist gebaut. Und mir ist es bis heute ein absolutes Rätsel, was sie eigentlich für ein Team um sich rum hat. Denn man weiß doch, man braucht nur mal Netflix zu gucken und dort politische Serien. Aber man weiß es sozusagen auch aus der politischen Praxis. Jede und jeder, der sich so in die Öffentlichkeit, in die politische Öffentlichkeit begibt, wird natürlich vor allen Dingen von nicht wohlmeinenden Medien völlig unter die Lupe genommen. Und zum Teil ist es ja auch völlig richtig. Wir wollen doch nicht eine Blackbox an der Spitze unseres Landes haben, sondern wir wollen schon einen Menschen haben, von dem wir zumindest wissen, wieso die Rahmendaten sind, was er oder sie gemacht hat, worauf man sich einlassen muss. dass daraus sozusagen eine richtige Hetzjagd gegen Annalena Baerbock wurde, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ihr Team einfach nicht vernünftig gearbeitet hat und sie nicht darauf hingewiesen hat, dass sie eine Reihe Schwachstellen hat. Die hätte man nämlich zum Teil problemlos beseitigen können und dann wäre das völlig, nicht völlig, aber es wäre problemloser und geräuschloser über die Bühne gegangen. Das ist sozusagen die faktenbasierte Geschichte des Problems. Aber es gibt natürlich auch den Gender-Aspekt und da kommt hinzu, was Sie sagen, gerade weil sie eine Frau ist, die ihre Weiblichkeit nicht versteckt und die Frauen zeigt, schaut mal, geht doch. Man muss die Mutterschaft nicht vorschieben, um andere Sachen zu unterlassen. Das ist natürlich für Frauen, die sich in einem konventionellen Bild ihres Frauseins eingerichtet haben, das ist natürlich eine Bedrohung. Wobei, eins will ich unbedingt dazu sagen, weil es mir wichtig ist. Sie haben eben die Feigheit der Frauen angeführt oder Jagoda hat es gemacht. Leute, die das Buch nicht gelesen haben oder falsch verstanden haben, behaupten immer, ja, Pascha Mika stellt sich hin und sagt, alle Frauen müssen Karriere machen, beruflich. Das ist kompletter Quatsch.
Ich habe es tatsächlich jetzt nochmal gelesen. Mich hat es damals tatsächlich auch unglaublich geärgert, gebe ich zu. Und Sie differenzieren ganz genau. Sie sagen, die Hälfte der Frauen, die gerne Karriere machen würde, beziehungsweise arbeiten würde und Kinder haben und beides vereinbaren und es dann sozusagen aufgeben, diesen Traum, den haben sie sich vorgenommen. Weil sie sagen, das eine Viertel, das sowieso Karriere machen möchte ohne Kinder und das eine Viertel, was glücklich ist in der Mutter- und Hausfrauenrolle, um die geht es da gar nicht.
Ganz genau. Und das finde ich, also das ist mir besonders wichtig, weil wir reden doch die ganze Zeit von Selbstbestimmung. Und was mich wahnsinnig aufgeregt hat und weswegen ich dieses Buch geschrieben hat, ist, dass es so viele Frauen gibt, die sagen, ich will ein selbstbestimmtes Leben führen. Ich will alles mit meinem Partner teilen. Also jetzt in so einer klassischen Hetero-Beziehung. Ich will einen Beruf haben, ich will so erfolgreich sein, wie ich möchte, wie es mir Spaß macht. Ich möchte Kinder haben und ein vernünftiges Zuhause haben, aber das zusammen mit meinem Partner. Und ganz, ganz viele von denen, eben auch junge Frauen, landen dann doch in der klassischen Rolle. Dann kommt das erste, dann kommt das zweite Kind, dann gehen sie maximal auf einen Halbtagsjob, weil sie sonst die ganzen anderen Verpflichtungen von Haus- und Kinderarbeit nicht schaffen würden, nehmen ihren Kerl nicht in die Pflicht, weil die größte Angst, die sie häufig haben, ist, wenn es Konflikte mit meinem Partner gibt, dann stehe ich irgendwann alleine da. Und dann, wenn dann diese Beziehung, wie fast 50% der Beziehungen in Deutschland, auseinandergeht, sagen diese Frauen, ja, es waren die Verhältnisse und ich konnte mich damals doch nicht anders entscheiden. Und das, glaube ich, ist Unsinn, weil es gibt den Druck der Verhältnisse und die ökonomischen Bedingungen und so weiter und so weiter. Aber ganz, ganz viel können wir Frauen selbst entscheiden. Wir leben in einem Land, wo die allerwenigsten gezwungen werden, einen bestimmten Mann zu heiraten. Ja? Warum suchen wir uns, nachdem wir vorher sagen, oh, wir wollen selbstbestimmt sein und alles teilen, warum suchen wir uns dann in unserem Beuteschema einen Kerl aus, von dem wir ganz genau wissen, der ist so karrieregeil, der wird sich nie um die Kinder kümmern. Warum suchen wir uns einen Kerl aus, von dem wir wissen, dass seine Mutter ihm bis zum Schluss noch die Socken und die Unterhosen gewaschen hat? Und der selbst nie dazu greifen würde, die Waschmaschine aufzumachen.
Ich merke, dass das produziert eine gewisse Erregung, genau. Immer noch. Und ich glaube, wir alle kennen so Fälle in unserem Umfeld, wo wir selber enttäuscht sind. Wir kennen aber auch vielleicht unsere eigene Geschichte. Und ich fand schon, dass sie damals sehr hart mit Frauen, die ja vielleicht auch ihr Möglichstes getan haben, um dagegen zu kämpfen und manchmal vielleicht auch einfach nur müde sind, weil sie auch im Job noch wesentlich mehr sich anstrengen mussten, um vorwärts zu kommen. Sie haben sie Überzeugungstäterin genannt, die haben die Dienstbarkeit und Beflissenheit ein bisschen gegeißelt. Und ich habe mir überlegt, es ist eine Streitschrift, das ist ganz klar. Mhm. Feigheit, das sollte sich ja provozieren. Das hat auch geklappt. Das hat ja auch sie in viele Talkshows gebracht, wo sie dann auch das richtigstellen konnten.
Ich habe auch viel Prügel gekriegt.
Ja, ganz also bestimmt, ganz bisschen, bestimmt.
Zu den ganzen Missverständnissen, also ja, was mich am meisten aufregt.
Finde ich trotzdem, es hätte ja auch andere Feigheiten zu geißeln gegeben oder gibt es heute noch vielleicht auch Frauen, die es geschafft haben, aber andere Frauen nicht fördern zum Beispiel. Ja, man könnte auch sagen, auch sich nur dem Beruf zuzutrauen, ohne Kinder zu bekommen, könnte man auch feige nennen. Das heißt, ist es heutzutage reden wir ja auch viel von konstruktivem und lösungsorientierten Journalismus. Ist es, wo sind denn die Auswege? Wo könnten wir Frauen denn gemeinsam mutig sein und das ändern?
Also, es ist eine Streitschrift, aber ich glaube nicht, dass ich defätistisch bin, war ich in meinem ganzen Leben noch nicht und ich bin auch nach über 30 Jahren im Journalismus keine Zynikerin. Und selbstverständlich gibt es Auswege aus dieser Falle, in der traditionellen Rolle zu landen. Was es aber braucht, ist tatsächlich Mut. Und Mut ist mein Lebensthema. Nicht umsonst sind die beiden letzten Bücher, also widme ich mich in den beiden letzten Büchern diesem Thema zwischen Feigheit und Mut. Ich glaube, wir müssen einfach bereit sein für das, was wir als unseren richtigen Lebensweg irgendwann mal erkannt haben, ausgemacht haben. Wir müssen bereit sein, dafür zu streiten. Darum geht es. Und Streit finde ich überhaupt nicht destruktiv. Ich finde, Streit kann ausgesprochen konstruktiv sein. Klein beigeben aus Angst vor Liebesverlust. Und das ist, da können Sie sich eigentlich alle Untersuchungen ansehen und mit vielen TherapeutInnen reden. Die Angst vor Liebesverlust ist immer noch das, was uns Frauen sehr viel mehr antreibt als Männer, keine Konflikte einzugehen. Und das ist noch nun echt keine Lösung, oder?
Nein, aber was ist dann die Lösung? Wie können wir uns gegenseitig den Rücken stärken? Was haben Sie zum Beispiel in Ihrer Karriere auch als Chefredakteurin gemacht, wenn Sie gemerkt haben, junge Kolleginnen fangen an zu zweifeln oder möchten gerne irgendwo zurückstecken?
Ich glaube, man kann wirklich mit dem Mutigsein ganz klein anfangen, in kleinen Schritten. Wir wissen doch, dass es auch nicht einfach war, auch wenn wenn in der Zeit einem manchmal alles egal ist, sich als Jugendliche gegen die eigenen Eltern durchzusetzen. Das ist ja auch ein ziemlich schmerzhafter Prozess. Aber die meisten von uns haben es doch in irgendeiner Art und Weise getan. Wir wissen doch, wie es geht,
zu streiten. Sie persönlich auch. Sie mussten über eine Banklehre, habe ich gelesen, ins Studium kommen, weil die Eltern eigentlich nicht wollten, dass die Tochter studiert.
Nee, das ist nicht richtig. Ich meine Eltern in Schutz nehmen. Es ging nicht darum, dass sie nicht wollten, dass ich studiere, sondern dass ich war erst auf der Realschule, weil wir noch nicht so lange in Deutschland waren und meine Eltern ein bisschen geschreckt hat, sozusagen so eine ganz lange Schulausbildung gleich bei der ältesten Tochter, weil ich habe auch noch drei jüngere Geschwister, also wir waren fünf Kinder.
Fünf Jahren sind Sie aus Polen nach Deutschland gekommen.
Genau. Und eben fünf Jahre später stand ja schon die Entscheidung an, Gymnasium oder Realschule. Also erstmal Realschule, auch das hat mir damals eigentlich schon nicht gefallen. Aber dann ist mein Vater herzkrank geworden. Und zwar genau in der Zeit, als ich 14 war und die Entscheidung anstand, wie es nach der Realschule weitergeht. Und weil meine Eltern sich wirklich Sorgen gemacht haben, dass mein Vater, was weiß ich, tatsächlich an seiner Krankheit sterben sollte, was er Gott sei Dank nicht ist. Er ist sehr alt geworden und erst vor wenigen Jahren gestorben. oder dass er arbeitsunfähig ist oder was auch immer, wollten sie, dass ich erstmal eine Ausbildung mache, um zur Not mich selbst ernähren zu können. Und ich fand es grässlich, aber die Argumente meiner Eltern waren nicht, ein Mädchen braucht keine vernünftige Ausbildung. Und ich habe die Banklehre, die ich gemacht habe, zwar gehasst, aber meine Eltern haben mir versprochen, wenn du sie machst und sie abschließt, dann kannst du danach machen, was du willst, und wir werden dich auf jeden Fall unterstützen, denn dann bist du auch ökonomisch selbstständig. Und das haben sie getan.
Und jetzt wollten Sie vorhin den Bogen schlagen darüber, wir können uns auch gegen unsere Eltern durchsetzen. Wir bräuchten woanders mehr Mut, uns durchzusetzen, also in Partnerschaften, aber auch im Beruf.
Genau. Und ich habe damals ein halbes Jahr, habe ich als 14-Jährige wirklich nur Krach gehabt mit meinen Eltern, bis ich dann klein beigegeben habe und gesagt habe, okay, ich mache die Lehre, als sie mir auch versprochen haben, danach dürfte ich machen, was ich wollte. Das war schon nicht einfach. Ich war halt sehr, sehr jung, weil ich zwei Kurzschuljahre hatte. Und als 14-Jährige reichte es nicht über ein halbes Jahr Auseinandersetzung hinaus. Aber spätestens als Jugendliche lernen wir doch, dass wir meistens uns auseinandersetzen können mit den Eltern und trotzdem die elterliche Liebe nicht unbedingt verlieren. Und ich glaube, das kann eine ganz gute Grundlage sein, um das zum Beispiel auch mit einem späteren Partner auszuprobieren und zu testen und auch zu gucken, hält er das aus? Und wenn das nicht aushält, ist er der Falsche.
Das ist der Punkt, den Sie ganz groß in dem Buch machen. Auch der männliche Blick in Mutprobe, Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden spielt eine große Rolle. Ich bin jetzt trotzdem noch mal ganz hartnäckig und möchte darauf zurückkommen, wie können wir Frauen uns aber auch gegenseitig bestärken? Und haben Sie da womit haben Sie gute Erfahrungen gemacht? Weil ich glaube, viele von uns würden das auch ganz gerne mal hören, als Chefredakteurin oder so weiter. Was hat geholfen, Frauen zu ermutigen, diesen Weg weiterzugehen?
Natürlich ist es immer einfacher, wenn man Freundinnen hat, aber auch Freunde, die einen unterstützen. Und wenn man oder Frau auch aus dem Umfeld heraus, also aus dem beruflichen Umfeld, gefördert wird von Männern und vor allen Dingen von Frauen. Und da ist es natürlich häufig so, dass gerade weil es immer noch nicht selbstverständlich ist, ich rede jetzt mal davon, tatsächlich in einem bestimmten Bereich Karriere zu machen. Weil es noch nicht so viele Frauen gibt, fühlen Frauen, die das bereits gemacht haben, sich häufig bedroht. Und dann ist die Unterstützung für die jüngeren Kolleginnen meistens nicht so groß. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn du es denn mal dahin geschafft hast, tatsächlich zu erzählen. Das habe ich an ganz vielen Stellen gemacht, unter anderem auch mit meinen Büchern, wo ich selbst gescheitert bin, wo ich selbst totale Angst hatte, wo ich wirklich dachte, das ist jetzt mehr als eine Mutprobe, zum Beispiel in die Chefredaktion der Taz zu gehen. Ich war die Nummer 13 nach 8 Jahren, also 8 Jahre hatte sich die Taz damals bereits eine Chefredaktion gegeben.
Ich war so lange wie Sie hat es dann keine gemacht mehr, ne?
Die meisten vor mir haben es die längsten 2,5 Jahre gemacht, andere nur ein halbes Jahr, manche ein Jahr. Also die meisten sind sehr schnell entweder selbst gegangen aus Frustration oder weil sie die Schnauze voll hatten, oder sie sind wirklich rausgemobbt worden oder vom Vorstand abgelöst worden. Und das war
Was war Ihr Erfolgsrezept? Was haben Sie anders gemacht?
Der entscheidende Punkt war, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz wichtige Erfahrung war. Ich bin eingestiegen wurde als Dritte kooptiert in die Chefredaktion. Wir waren also zu dritt gleichberechtigt. Die beiden anderen hatten es schon 2 Jahre vorher gemacht. Nach einem halben Jahr haben sie gesagt, Bascha, du willst mit der Zeitung woanders hin als wir, wir gehen jetzt. In der Konferenz, als sie verkündet haben, dass sie gehen, fragte mich ein netter Kollege, ich meine das jetzt gar nicht so ironisch, wie es klingt, aus der Redaktion, Bascha, und warum gehst du nicht? Und darauf muss ich dann erstmal eine Antwort finden und habe erstmal sowas Schlichtes gesagt, wie so, naja, ich bin ja noch nicht so lange dabei, ich guck mal. Dann war ich alleine in der Chefredaktion und dann hat die Redaktion sehr schnell gemerkt, einer alleine ist natürlich sehr viel leichter zu kippen, zu mobben, zu kritisieren, als wenn es drei sind. Und das hat aber die Redaktion dazu gebracht, sich ein Stück zurückzuhalten und ich bin ziemlich zäh und hartnäckig. Und also diese Mischung aus, ich war plötzlich nicht mehr so bedrohlich wie andere ChefredakteurInnen vorher, die immer zu mehreren waren. Und ich habe mich wirklich nicht einschüchtern lassen. Es hat mich aber wahnsinnig viel Kraft gekostet. Und ich war ein Jahr, habe ich das ganz alleine gemacht. Und davon die ersten Monate dachte ich jeden Tag, entweder ich schmeiß denen das alles vor die Füße oder die sorgen dafür, dass ich hier rausgemobbt werde. Also die, das heißt ein bestimmter Anteil in der Redaktion. Und das durchzuhalten,
ja,
ist echt mistig. Und es kostet richtig viel Kraft. Und wenn ich nicht mit Jesus und Winnetou groß geworden wäre, und ich sage immer noch Winnetou, das ist tatsächlich so. Also ich bin ja in Polen hardcore katholisch erzogen. Und deswegen,
wir haben ja gesagt, das waren ihre Vorbilder, aber die waren ja zwar Männer, aber wenigstens androgyn.
Ganz genau. Aber es ist wirklich so. Ich meine, wenn du als Kind katholisch erzogen bist und Jesus ist dein Held, ja, dann muss man ja nicht immer nur ans Kreuz denken, sondern er ist ja wirklich eine mutige Figur. Und kaum konnte ich lesen, ich kannte Winnetou schon, bevor ich lesen konnte.
Ja, und er hatte auch viel für die Frauen übrig. Ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen. Hier
Jesus oder Winnetou?
Sache. Nee, nicht auf Jesus oder Winnetou. Ja, ich glaube vor allem Jesus. Von Winnetou weiß man da nicht so viel.
Glaube ich auch.
Und hier ist eine Frage nämlich, die genau darauf abzielt, auf das, was Sie gesagt haben. Friederike, unsere JB-Vorsitzende, Friederike Sittler, fragt, wenn, also umgekehrt, nicht nur, dass man Frauen, dass Frauen in Führungspositionen Mitarbeiterinnen unterstützen sollen, sondern sie sagt auch, gibt es auch genügend Unterstützung von Kolleginnen, von Mitarbeiterinnen, wenn Frauen dann in dieser Position angekommen sind? Oder geht man an die besonders kritisch heran? Gibt es also auch Solidarität, wenn Frau in der Führungsposition dann eben nicht 100% perfekt ist? Und vielleicht können Sie da auch nochmal vergleichen, die Zeit bei der Taz und bei der Frankfurter Rundschau, wo Sie ja in einer Doppelspitze mit einem Mann waren.
In der Taz war es teilweise auch mit den Kolleginnen nicht einfach. Das lag aber, es lag, glaube ich, an zwei Sachen. Zum einen ist es tatsächlich immer schwierig, egal ob Mann oder Frau, wenn man aus dem Team aufsteigt. Weil man war ja bis vor kurzem noch sozusagen eine untergleichen. Und selbst wenn in der Taz die Hierarchien sehr flach sind, ist es nichtsdestoweniger so.
Das geht aber Männern und Frauen so.
Ganz genau. Und für mich war das damals echt bitter, weil ich war für die Frauen in der Taz, für viele Frauen in der Taz eine ganze Zeit die zu bekämpfende, verhasste Chefredakteurin. Und es spielte keine Rolle, dass ich vorher Reporterin war, everybody's darling, und eigentlich mich mit den Kollegen hervorragend verstanden habe. Also diese Unterstützung, gerade von Frauen, natürlich nicht von allen, aber ich kann nicht sagen, dass mich die Frauen unterstützt haben, weil sie Frauen sind und weil ich auch eine Frau in der Chefredaktion war. Ich war allerdings, das kommt dazu, ja nicht die erste Frau in der Chefredaktion der Taz. Das macht es also auf eine bestimmte Art auch wieder.
Aber bei der Frankfurter Rundschau, jetzt muss ich tatsächlich, ich bin
das war
nicht
ganz anders.
Sicher, da waren Sie die erste, ne? Frau.
Ja.
Genau.
Und mir hat ein ehemaliger Chefredakteur, als ich kam, gesagt, wissen Sie, Bascha, vor nicht allzu langer Zeit wäre eine Frau in der Chefredaktion der Rundschau nicht durchzusetzen gewesen. Und ich habe ein sentimentales Verhältnis immer zur Rundschau gehabt, weil es ein linkes Blatt ist, weil ich dort meinen ersten Artikel geschrieben habe und so weiter und so weiter. Und ich dachte immer, na ja, bei der Rundschau irgendwie war es mehr oder weniger Zufall, dass die Nine als linkes Blatt oder zumindest ein linksliberales Blatt eine Frau in der Chefredaktion hatten. Und dann sagt mir dieser ehemalige Chefredakteur, die wäre nicht durchsetzbar gewesen. Das finde ich echt heftig. Und da war es komplett anders. Da haben sich praktisch ohne Ausnahme alle Frauen total gefreut, dass ich kam. Überhaupt die Redaktion. Ich bin, das war ein Erlebnis der ganz besonderen Art, von als Chefin von einer Redaktion mit offenen Armen begrüßt zu werden. Jedenfalls kurz nachdem ich in der Rundschau angefangen habe, habe ich die Losung ausgegeben, die Zeitung muss weiblicher werden. Und zwar nicht einfach aus ideologischen Gründen, obwohl es natürlich für mich eine Herzensangelegenheit ist, sondern weil die Rundschau einfach auch weniger Abonnentinnen als Abonnenten hatte und da noch was zu holen ist. Und die ganze Redaktion, bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel anfangs die Sportredaktion, die ganze Redaktion ist mitgezogen, hat das mitgetragen und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Und das
hat sich das dann auch niedergeschlagen? Also hat sich der Anteil der weiblichen Leserinnen dann dadurch tatsächlich erhöht?
Zahlen habe ich nicht parat. Aber die Reaktionen von Leserinnen, die waren schon toll, weil es einfach ganz viele Frauen gab, die sich gemeldet haben. Und wir haben dann zum Beispiel auch sehr viel an Berichterstattung verändert. Also wir haben nicht nur Sonderausgaben gemacht, wie zum Beispiel natürlich zum Frauentag sowieso. Wir haben in einem Jahr, als ganz viele frauenpolitische, historische Daten anstanden, haben wir das ganze Jahr jeden Monat eine Sonderausgabe zu einem dieser Themen gemacht. Also als das Wahlrecht für Frauen eingeführt wurde und gefeiert wurde und so weiter und so weiter. Und wir haben Abo-Kampagnen zum Teil richtig auch damit beworben, dass wir versucht haben, Frauen anzusprechen.
Chefredakteurin ist aber immer noch ein gutes Stichwort. Also bei der Taz gibt es eine Doppelspitze, eigentlich sogar fast ein Triumvirat, wobei kommt das Wir nicht von, also ein Trio, weil noch eine Stellvertreterin. Bei der letzten Untersuchung von ProQuote Medien waren Regionalzeitungen das Allerschlimmste. Nicht mal 10% dort gibt es Chefredakteurin. 2019, glaube ich, waren es 7,8%. Die Überregionalen haben so bei in den Führungsebenen etwas aufgeholt. Aber nach wie vor ist, obwohl im Medienbereich Frauen wirklich nicht unterrepräsentiert sind, sind die Chefredaktionen die Chefinnenredaktionen eben keine Chefinnenredaktionen bei insbesondere im Print. Warum? Warum ändert sich da so wenig?
Weil Zeitungen eine uralte Männerdomäne sind. Das ist ja das älteste Massenmedium. Und früher waren diese Positionen alle von Männern besetzt. Und deswegen hält sich das auch im Print,
vor allem. Hält sich ja woanders zum Beispiel nicht so stark. Es hält sich zum Beispiel auf den Fernsehbildschirmen nicht so stark. Warum?
Nicht ganz genau so stark. Naja, das Medium ist halt nicht so alt. Und das hat wirklich etwas mit dieser verdammten Tradition zu tun. Und auch damit, dass die Leserschaft von Printmedien inzwischen ja auch relativ alt sind. Und viele Verleger sind ja meistens Männer, das Gefühl haben, sie könnten dann sozusagen nicht so einen Sprung machen und dann plötzlich eine Frau als Chefredakteurin einsetzen. Also das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich, dass es in Zeitungen so ist wie überall. Es gibt genügend Frauen, aber die Männer in Machtpositionen fördern die Männer. Und es ist auch in Zeitungen immer noch eine sehr männlich geprägte Kultur. Also man darf nicht vergessen, es ist wirklich ein stressiger Job, das ist es in anderen Medien auch. Aber gerade in Zeitungen eben noch auf der Grundlage auch der dieser traditionellen Vorstellungswelten kommt vieles zusammen. Und selbst in der Rundschau gibt es nach wie vor sehr viel mehr Ressortleiter als RessortleiterInnen. Denn als ich zum Beispiel als Chefredakteurin dort angefangen habe, natürlich waren das tolle Kollegen, die Ressortleitung machen. Sie einfach auszuwechseln, nur weil sie Männer sind, das geht natürlich auch nicht. sondern sowas kann man machen, wenn so ein Job frei wird, wenn sich jemand in dieser Position irgendwie überhaupt nicht bewährt, dort überhaupt nichts taugt. Und dann kann man sozusagen nach und nach da Frauen reinholen. Aber
oder man etabliert Stellvertreterinnen, Doppelspitzen. Die Süddeutsche Zeitung, würde ich sagen, verweiblicht ihre Führungsspitze gerade, indem sie die verbreitert sozusagen, zum Beispiel auch in anderen Redaktionen wird das gemacht.
Ja, das ist eine Möglichkeit, aber ich finde, das ist so auch ein bisschen in die Tasche gelogen. Also Doppelspitzen können ganz toll sein. Ich hatte in der Rundschau, als ich ankam, Arndt Festerling ist seit 25 Jahren in praktisch jeder Position der Rundschau gewesen und dann eben in der Chefredaktion, als ich dazu kam. Und es war die schönste Arbeitszeit meines Lebens mit ihm zusammen. Und da ging es auch nicht darum, eine Frau reinzuholen, um den Mann einzuhegen, sondern da ging es tatsächlich darum, der Mann war da, kannte die Rundschau hervorragend, hat sie durch die grauenhafte Zeit der Insolvenz hervorragend gebracht. Und da sollte jemand von außen dazukommen, der sozusagen diese ganzen schrecklichen Zeiten nicht unmittelbar miterlebt hat und der Rundschau nochmal einen neuen Kick geben kann. Aber viele Frauen in Doppelspitzen werden ja dazugeholt, um etwas Neues zu haben, auch zum Teil einen anderen Stil. Aber man ist zu ängstlich, um auf den Mann zu verzichten. Und die männliche Kultur, die er repräsentiert.
Jetzt ist Ihnen genau das Gleiche passiert wie mir, nämlich es sollte jemand kommen, der, in dem Fall ist ja eigentlich die. Und das bringt mich auf die Frage, die unsere Kollegin Christine Olderdissen hier gestellt hat. Wie war das eigentlich, als Sie das Gendern bei der Frankfurter Rundschau eingeführt haben? War das schwierig?
Also die Debatte wird nach wie vor geführt, weil wir immer noch nicht genau wissen, also ich arbeite ja nach wie vor als Autorin für die Rundschau und bin der Redaktion auch immer noch sehr verbunden, wie man es am besten macht. Also für mich war das selbstverständlich, ich bin ja in der Taz mit dem Binnen-I groß geworden. In der Rundschau gab es das in den ersten Jahren nicht. Irgendwann habe ich diese Debatte angestoßen und wir haben uns dann lange in der Redaktion darüber unterhalten, welche Form die beste ist. Denn das Blöde ist zum Beispiel, dass das Doppel-I zum Teil, wenn es gesprochene Sprache ist, nicht übernommen wird. Also inzwischen macht es selbst der Deutschlandfunk bei Kommentaren, aber auch nicht immer merkwürdigerweise. Also mir wurden meine Doppelpunktkonstruktionen in Kommentaren, selbst bei der Rundschau, eine ganze Zeit rausgestrichen, weil der Kollege gesagt hat, na ja, die Kommentare, wenn sie im Deutschlandfunk zitiert werden, und das ist natürlich ein wichtiges Werbeinstrument, dann kommt das nicht vor. Inzwischen machen sie es, aber sie machen es auch nicht immer. Also das ist, glaube ich, die schwierigste Sache. Nicht, dass man es tun soll oder eben nach geschlechtsneutralen Begriffen zu suchen, sondern welche Form nutzt man, die auf allen medialen Plattformen funktioniert. Aber Widerstand gab es in der Rundschau eigentlich gar nicht, sondern es gab lange die Auseinandersetzung, wie machen wir es? Mhm. Und die ist auch noch nicht abgeschlossen.
Das wird uns sicher alle noch eine Weile beschäftigen. Und da ist ja auch die Plattform Genderleicht, die der Journalistinnenbund kreiert hat und die jetzt möglicherweise fortgeführt wird, darüber, dass wir uns auch über Bilder Gedanken machen. Aber
gibt es zum Beispiel auch so absurde Geschichten. Sie erinnern sich bestimmt, dass die Duden-Redaktion auch damit angefangen hat und auch ein extra kleines Büchlein rausgegeben hat zum Gendern. Und das hat eine Frau in der Duden-Redaktion durchgesetzt, auch gegen großen Widerstand. Und als sie das gerade gemacht haben, das war, glaube ich, vorletztes Jahr. Und da waren die damit auch auf der Buchmesse und ich habe dazu auch ein Podium auf der Buchmesse gemacht. Und bei einer dieser Diskussionen hat sich eben ein Vertreter der Duden-Redaktion wahnsinnig aufgeregt über dieses Gendern und das ginge doch gar nicht und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir so wie Luise Pusch. Wissen Sie, die Sprachwissenschaftlerin es vorschlägt, wir nehmen einfach nur noch die weibliche Form. Da ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen und er sagte, aber dann kommen wir Männer doch überhaupt nicht mehr vor. Ist das vielleicht eines der Argumente, warum Frauen so drauf bestehen, dass gegendert wird?
Mhm. Die Duden-Redaktion bekommt übrigens noch ein Buch zum Gendern. Ich glaube, Christine Holderdissen schreibt da gerade dran. Und ich gucke jetzt mal hier so in den Chat. Es gibt einige Stimmen dazu. Also im Deutschlandradio ist es allen freigestellt, wie sie sprechen. Es gibt auch die ein oder andere Frage, wie es denn wo gemacht wird. Aber vor allen Dingen kommt auch immer wieder eine Frage. Sie haben eben gesagt, es ist eher ein Unruhestand, beziehungsweise Journalistinnen können ja eigentlich gar nicht in Rente gehen. Das heißt, als Chefredakteurin sind sie in Rente, aber natürlich nicht als Autorin, nicht als Mitglied der Jury beim Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Was hat sich denn jetzt eigentlich seit einem Jahr verändert in Ihrem Leben?
Der Arbeitsort, weil ich bin im vergangenen März, wir haben die ganze Redaktion ins Homeoffice geschickt, bis auf so eine Rumpfgruppe, die in der Redaktion arbeiten muss. Und zwei Tage später habe ich Frankfurt verlassen, Richtung Berlin, wo ich ja auch die ganze Zeit gewohnt habe, und arbeite eben von dort aus. Und da bin ich der Pandemie ehrlich gesagt ein bisschen dankbar, weil auf meine Redaktion zu verzichten, war nur halb so schwer, weil die Redaktion war in derselben Situation wie ich. Fast alle arbeiten immer noch, seitdem von zu Hause. Konferenzen laufen digital, was es vorher auch nicht gab. Das heißt, da kann ich mich problemlos einklinken.
Und das tun Sie nach wie vor auch noch jeden Tag, oder?
Nein, nicht jeden Tag. Nein, aber bei größeren Planungskonferenzen, weil ich natürlich auch hören will, was wird in der Redaktion diskutiert, was für Themen sind das die, wo ich sage, also ich kann mir ja meine Themen völlig frei aussuchen, aber was für Themen interessieren mich, welche Themen passen da rein, was wünscht sich die Redaktion, was demnächst im Blatt stehen soll. Und das ist, das macht Spaß, das gab es vor Corona eben nicht, diese Möglichkeit. Aber was natürlich komplett wegfällt, ist die tägliche Arbeit am Blatt. Und das ist schon irgendwie schade, weil aber das hat
ist jetzt
Redaktion
mehr wegen Corona, nicht deswegen, weil Sie nicht mehr Chefredakteurin sind.
Ja doch, oder? Weil ich arbeite ja nicht mehr. Also von dem Moment an, wo man nicht mehr in der Chefredaktion ist oder Frau, arbeite ich natürlich nicht mehr täglich am Blatt. Und meine Arbeit hat sich in der Richtung völlig verändert. Natürlich habe ich auch vorher auch in der Chefredaktion geschrieben. Aber jetzt schreibe ich eigentlich nur noch und beteilige mich natürlich auch an inhaltlichen Diskussionen, das versteht sich. Und das ist schon ein großer Unterschied, aber ich muss Ihnen sagen, Autorin sein, ich war ja auch bei der Taz 6 Jahre Reporterin, das hat auch was, ne? Und wenn man auf das ganze Management und den ganzen Ärger, den so eine Chefredaktion mit sich bringt, die ganzen Personalgeschichten, für die man verantwortlich ist, die Auseinandersetzung mit der Geschäftsführung, die einem wieder mal eine Stelle nicht besetzen will und so weiter und so weiter. Ehrlich gesagt, darauf zu verzichten, fällt mir gar nicht schwer. Auf die Redaktion zu verzichten, die Leute um mich zu haben und so, das ist was anderes. Aber wie gesagt, das ist ja im Moment auch noch nicht so. Dadurch hat es mir den Übergang sehr viel leichter gemacht. Ansonsten arbeite ich halt nach wie vor auch als Publizistin und mache Moderationen, mache Radio, hier und da Fernsehen.
Ist ein neues Buch in Planung?
Nee, dazu habe ich im Moment noch keine Lust. Ich genieße das im Moment sehr, für die Zeitung zu schreiben. Und ich mache keine tagesaktuelle Berichterstattung, sondern mache größere Geschichten. Aber so ein Buchprojekt ist schon nochmal eine andere Nummer. Das heißt nicht, dass ich nicht wieder ein Buch schreiben werde. Aber im Moment finde ich das eigentlich toll, mich in aktuelle Geschichten so einzumischen, wie ich es will. Also so immer so ein bisschen semi-aktuell und begleitend. Also große Interviews zum Beispiel zu machen zu tagesaktuellen und semi-aktuellen Geschichten oder eben Kommentare und Leitartikel zu schreiben. Das genieße ich im Moment sehr und fühle mich auch in dieser Situation wahnsinnig privilegiert. Denn so ein Redaktionsalltag besteht ja wirklich, zumal in der Chefredaktion, aus Termin, 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 von morgens bis abends, aus Konferenzen, Konferenzen, Konferenzen. Es zwingt mich niemand, an der Konferenz teilzunehmen. Ich mache das, wenn ich das will und Lust habe und ich schreibe, worüber ich will und was ich spannend finde. Das ist schon echt Luxus.
Luxus ist ein wunderschönes Wort. Ich habe hier. das heißt, Sie haben eigentlich mit dem, was Sie geschrieben haben, Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden, kein Problem, sondern Sie merken auch, das eröffnet auch ganz neue, ja, wie soll ich sagen, Chancen, Freiheiten. Eigentlich macht es frei.
Also im Moment macht es mich auf jeden Fall frei, aber wissen Sie, ich habe dieses Buch geschrieben, aber eigentlich nicht so sehr, was meine eigenen Erfahrungen angeht. Auch was bei der Feigheit der Frauen ging es mir ja nicht um meine persönlichen Erfahrungen, sondern um die gesellschaftlichen und politischen Erfahrungen, die ich mache. Von dem, was ich mir als Journalistin rundherum angucke und denke, was sind denn das hier für Verhältnisse? Und die müssen sich doch verdammt nochmal ändern. Und ich habe eigentlich nie wirklich Zeit gehabt, mir übers Älterwerden Gedanken zu machen. Das heißt nicht, dass ich nicht älter werde und das an manchen Stellen auch spüre. Aber ich habe echt Besseres zu tun, als mir deswegen graue Haare wachsen zu lassen. Die wachsen von alleine.
Was ist dann das Lebensthema? Also wir merken schon der Ärger über Frauen und wie ihnen das Leben schwer gemacht wird, wie sie sich also aber auch selber schwer machen, ist auf jeden Fall etwas, was sie bestimmt hat. Oder würden Sie sagen, also ihr Werk, ihr Buchwerk vor allen Dingen bestimmt hat? Oder ist es noch etwas anderes und was könnte da vielleicht noch kommen?
Nein, also das ist schon völlig, völlig richtig beschrieben. Ich meine, wir müssen uns auch die Verhältnisse nur mal angucken, ja? Wie viele Generationen von Frauen sollen denn noch warten, bis sie alles machen können, was sie wollen und wozu sie befähigt sind? Sollen noch mehr Knochen vermodern von Frauen, bevor wir auch nur ansatzweise so weit sind? Das geht doch nicht. Und darüber kann man sich immer, immer, immer wieder nur aufregen. Und nehmen wir doch nur mal ein Beispiel. Also feministisch geprägte Außen- und Sicherheitspolitik. Ein ganz wichtiges Thema. Die meisten von uns haben noch nie was darüber gehört, weil niemand darüber spricht. Es wäre der Job des Außenministers gewesen, spätestens seit wegen Afghanistan. Ja, es gibt eine UN-Resolution dazu. Die hat Deutschland unterschrieben. Trotzdem kümmern wir uns nicht. Diese UN-Resolution sagt, Frauen sind von Krieg und Krisen besonders betroffen. Also müssen sie auch nicht nur besonders geschützt werden, sondern sie müssen auch in Friedensprozesse besonders eingezogen werden. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Friedensprozesse, wo Frauen mitwirken, die Chance haben, also zu 35% steigt die Chance, dass diese Friedensprozesse länger als oder der Frieden länger als 15 Jahre anhält. Kann mir mal jemand verraten, warum noch irgendein Friedensprozess dann trotzdem ohne Frauen ausgehandelt wird? Es sind aber immer noch über 90%. Also das sind doch Sachen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind. Und jetzt habe ich noch nicht mal über Innenpolitik geredet. Ja, da fasst man sich ja sowieso nur an den Kopf. Ich meine, wie lange sollen wir denn noch warten?
Für diese Erkenntnisse gibt es ja unter anderem auch die Plattform von Pauline, deine Korrespondentin, die sicher das auch schon häufiger thematisiert hat. Wir hatten gerade vom Journalistinnenbund eine Konferenz zum Thema konfliktsensibler Journalismus, hatten auch schon mal was über Kriegsberichterstatterinnen und so weiter. Das heißt, ich glaube, es wird schon was getan. Es dauert halt vielleicht immer alles noch ein bisschen. Und das ist manchmal extrem ermüdend, aber auch, es kann auch wütend machen. Ich hätte zum Abschluss noch eine sehr persönliche Frage, weil es immer um Feigheit und Mut geht. Wenn Sie zurückblicken auf ein langes Arbeitsleben, das ja noch nicht abgeschlossen ist, aber zumindest formell mit der Rücktritt von der Chefredaktion zumindest in der Führungsebene beendet ist, wobei, wer weiß, vielleicht gibt es woanders keine Altersgrenzen, aber trotzdem, was mich interessiert, Wenn Sie zurückblicken, wo haben Sie das Gefühl, waren Sie auch mal vielleicht doch zu feige und wären gerne mutiger gewesen?
Also ganz klar zum Beispiel eine Sache, die mich bis heute ärgert, dass ich als junge Frau nach dem Abi, als ich anfangen wollte zu studieren und mein damaliger Liebster, mit dem ich schon eine ganze Zeit zusammen war, eigentlich nach Bonn gehen wollte, dort zum Auswärtigen Amt. Und ich deswegen gesagt habe, okay, dann, weil er woanders studiert hat, wir vorher schon eine Zeit, ein paar Jahre getrennt waren, dann komme ich eben auch nach Bonn. Nur ist er nicht nach Bonn gegangen, sondern nach Frankfurt. Und dann saß ich da in Bonn. Und das ist nun nicht gerade der hipste und sexieste Ort, um anzufangen zu studieren. Das ist nur ein Beispiel. Und das habe ich natürlich auch gemacht aus einem völlig berechtigten Bedürfnis, mit meinem Liebsten zusammen zu sein. Aber trotzdem war dieser Studienort natürlich nicht meine erste Wahl. Und für mich war das damals echt eine Lehre, dass wenn man etwas will, aber dann doch die falschen Prioritäten setzt, da kann dann auch nichts besonders Gutes dabei rauskommen. So wie bei mir, ich habe dann halt gut 2 Jahre in Bonn verbracht. Das war alles in Ordnung, aber muss man nicht haben. Zu merken, wie sehr uns andere Dinge bestimmen als das, was wir eigentlich wollen und wie viel das auch tatsächlich damit zu tun hat, dass wir als Frauen auf eine bestimmte Art und Weise geprägt sind. Weil das war ja nicht so, dass ich mit meinem damaligen Liebsten verhandelt habe, wo gehen wir denn gemeinsam hin, sondern er sagte halt, ich will das und das machen und gehe nach Bonn. Und dann blieb mir halt nichts anderes übrig, als zu sagen, Ente oder Trente.
Gut, Ente oder Trente. Das ist doch ein schönes Stichwort. Ich glaube auf jeden Fall, es hat sich nicht schädlich auf die weitere Karriere ausgewirkt. Und ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Auch bei allen Mitdiskutantinnen, die man jetzt zwar nicht gehört hat, aber die eifrig in den Chat geschrieben haben und das hier unterstützt haben. Ich bedanke mich auch bei der Stimme, die gehalten hat.
Ja, es tut mir leid wegen der vielen Husterei und dass ich vergessen habe, die Lampen vernünftig auszurichten und jetzt das, im Dämmerlicht
hocke. Es sieht ein bisschen spooky aus, aber ja, das ist ganz toll.
Muss es mal vernünftiger ausleuchten.
Genau, also das Alter, was wir dann irgendwann mal so mitbringen, hat ja auch was, man kann dann auch beruhigt aus dem Hexenhäuschen senden und so denken, das kann nicht alles
sein. Au ja. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Die kleine Hexe kennen. Also das Buch kennen Sie vielleicht.
Ja, sicher, Ottfried Preußler, ja.
Ottfried Preußler, aber es gibt einen großartigen Film, der ist jetzt 2 oder 3 Jahre alt. Den kann ich jedem nur empfehlen. Das ist eine ganz tolle Hexe und immer so gut gelaunt.
Ich würde mal übernehmen, Angelika. Vielen Dank für die Moderation. Bascha, ich hätte noch eine allerletzte Frage, bevor wir die Diskussion an der Stelle beenden. Wir haben ja auch ein bisschen später angefangen. Aber eine letzte Frage brennt mir doch noch unter den Nägeln, weil damit schlage ich quasi so den Bogen. Wir haben ja die erste Feierabend-Inspiration gemacht mit Silke Burmeister, die das Portal gegründet hat, Paliflux. Und damit will sie Frauen ab 47 sichtbar machen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, Bascha, findest du, dass ältere Frauen insgesamt zu wenig sichtbar sind in Deutschland? Und Alter ist ja auch eine Diversitätsdimension. Das sind sich ja die meisten nicht bewusst. Ne? Also man denkt ja immer an das Geschlecht oder eben auch an die sexuelle Orientierung oder an die ethnische Hintergrund quasi. Aber Alter ist ja auch was eine Gesellschaft divers macht. Und deswegen würde mich natürlich interessieren, wie du das siehst. Also ob du das Gefühl hast, dass Frauen ab 47 oder ab 50 oder ab 60 viel zu wenig sichtbar sind und was wir dagegen tun können. Vielleicht eine letzte Frage von meiner Seite.
Ich gebe dir natürlich völlig recht, was die Diversität angeht einerseits, aber natürlich auch, was die Unsichtbarkeit angeht. Das war ja auch mit ein Grund, dieses Buch zu schreiben, weil das ist schon irre. Also wir haben vor vielen Jahrzehnten gelernt, dass es so etwas wie Gender gibt, also ein sozial konstruiertes Geschlecht. Dass aber auch das Alter, vor allen Dingen das Altern von Frauen, sozial konstruiert ist, neben dem biologischen Altern, das ist überhaupt noch nicht öffentlich diskutiert, obwohl es in der Wissenschaft spätestens seit Mitte der 90er Jahre den Begriff des Doing Aging gibt, genauso wie Doing Gender. Das war für mich eben sozusagen ein Impuls, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe auch gehofft, dass ich sozusagen Doing Gender ein Stück in die breite Öffentlichkeit bringen kann. Ist mir leider nicht so gelungen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber darüber müssen wir reden. Das ist doch völlig irre, dass wir neben, also es gibt viele Menschen, die leiden darunter, älter zu werden, weil sie das Gefühl haben, vieles an Fähigkeiten geht dann verloren. Und das ist ja zum Teil auch richtig. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass alles nur ein Verlust ist. Also so schnell, wie ich mich heute als Generalistin in Themen einarbeite, das hätte ich vor 20 Jahren so nicht geschafft, ne? Und die Erfahrung, die ich in Menschenführung habe und in Führungspositionen und so weiter und so weiter. Und das geht ja ganz vielen Menschen so. Also es ist keineswegs nur ein Verlust, aber manches, an das wir uns gewöhnt haben, wird halt weniger. Und damit zurechtzukommen, ist doch schon schlimm genug. Und dann wird uns Frauen auch noch sozusagen das soziale Geschlecht aufgedrückt, dass wir ab einem bestimmten Alter eben gesellschaftlich immer weniger sichtbar werden, dass wir von den Bildschirmen zum größten Teil verschwinden. Also die Zahlen sind wirklich erschreckend und wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir ein paar Moderatorinnen haben, die 50 überschritten haben oder an der Schwelle sind. Denn bei ganz vielen Schauspielerinnen ist irgendwann um die 40 Schluss. Und pro Quote Film und pro Quote Medien, die rechnen das immer wieder nach. Und das müssen wir ins Bewusstsein rücken, weil Frauen darunter leiden, weil sie keine Möglichkeit haben, ein Leben weiterzuführen, wie es für Männer selbstverständlich ist. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Es gab männliche Moderatoren im deutschen Fernsehen, die waren über 70. Im amerikanischen, US-amerikanischen Fernsehen gibt es das übrigens bei Frauen auch. In Deutschland war das bisher undenkbar. Und wir haben bisher auch noch keine einzige. Also, und man muss ja nicht gleich an Medien und weithin öffentlich sichtbare Positionen denken, sondern auch in Alltagszusammenhängen. Für Frauen ist oft, auch was berufliche Positionen geht, auch was sozusagen mittlere berufliche Positionen geht, ist mit 50 Schluss. Die Aufsichtsräte in Deutschland, die natürlich nach wie vor zum allergrößten Teil männlich sind, da hat man das Gefühl, die sind zum allergrößten Teil über 70. Warum lassen wir uns das gefallen? Und an vielen anderen Stellen haben wir ja angefangen, etwas dagegen zu unternehmen und uns aufzuregen und laut zu werden und Gegenmaßnahmen zu treffen. Aber was das Alter angeht, sind wir immer noch so verschämt und verdruckst und haben das Gefühl, das ist unser individuelles Problem, wenn wir unterm älter werden und unter der Unsichtbarkeit leiden. Und deswegen finde ich natürlich, also ich kenne ja Silke schon seit 1000 Jahren, und deswegen finde ich das ganz toll, dass Silke Burmeister das auf die Beine gestellt hat. Und das müssen wir. Wir müssen es diskutieren, das Doing Aging, neben dem Doing Gender, was uns ja seit Jahrzehnten beschäftigt. Tut mir leid, lange Antwort auf eine kurze Frage.
Aber vielen Dank. Ich fand das jetzt nochmal einen guten Abschluss, weil ich glaube tatsächlich, dass wir auch nochmal stärker den Fokus darauf lenken sollten. Wir persönlich zum Beispiel auch bei Deine Korrespondentin versuchen, auch ältere Frauen zu porträtieren. Wir Korrespondentinnen sind ja so zwischen Ende 20 und Mitte, Ende 40. Und natürlich ist es naheliegend, Frauen in diesem Altersspektrum zu porträtieren. Aber wir haben uns ganz fest vorgenommen, auch ältere Frauen zu Wort kommen zu lassen und sichtbar zu machen. Weil ich glaube, dass das da auf jeden Fall noch sehr viel gibt, was es zu berichten gibt und was vielleicht in traditionellen Medienhäusern bisher noch nicht so auf dem Schirm war. Insofern ist,
um dich nur noch mal ganz kurz zu unterbrechen oder als Ergänzung, ein Grund, warum sich um das Thema Alter, älter werden, ich rede ja nicht vom Alter, weil die Alternsforschung, jetzt geschlechterunabhängig, die gibt's ja schon lange und die ist auch sehr gut. Aber um das Älterwerden, das ja bekanntlich bei uns Frauen schon spätestens ab 30 beginnt, ein Grund, warum wir uns um dieses Thema in den letzten Jahrzehnten so wenig gekümmert haben, ist natürlich die zweite Frauenbewegung. Das waren ja zum größten Teil junge Frauen, die sich damals eben mit den Themen beschäftigt haben, die sie unmittelbar anging. Und da hatten sie sozusagen die Diskriminierung durchs Älterwerden überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Und diejenigen, die eben dann älter geworden sind, haben sich mit diesem Aspekt wiederum nicht beschäftigt. Das ist mit ein Grund, warum das immer noch nicht wirklich beleuchtet und diskutiert wird.
Versuchen es in den nächsten Jahren zu ändern, also wir für unseren Teil zumindest, und dann hoffen wir natürlich, dass auch die anderen etablierten Medienhäuser an der Stelle nachziehen werden. Auf jeden Fall vielen Dank, Bashamika, für Ihre Zeit.
War mir ein Vergnügen.
Für die tollen Einblicke und ich freue mich total, dass wir das geschafft haben jetzt mit der Feierabendinspiration. Es kommen schon die ersten Klatsche und wir wünschen natürlich ganz viel Gesundheit auch in den nächsten 20, 30 Jahren und ein großes Schaffenswerk, was noch vor dir steht, wo wir alle daran partizipieren werden. Schön, dass du immer wieder deine Stimme erhebst.
Ja, vielen Dank und ich freue mich immer in solchen Zusammenhängen mit Frauen zu tun zu haben, weil Sie, Angelika, haben das ja auch vorhin mehrfach angesprochen. Klar brauchen wir die gegenseitige Unterstützung. Auf der anderen Seite, wir sind auch nicht alle Schwestern und das ist auch gut so. Aber wir können uns ja auch unterstützen, ohne dass wir uns alle gleich lieben müssen. Das zu lernen ist manchmal auch nicht so einfach für uns Frauen.